Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcasts. IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe begrüßen wir Martin Steinbach, der von manchen sogar Mr. IPO genannt wird und als Head of IPO and Listing Services beim Unternehmensberater EY in Deutschland tätig ist. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie Gründerinnen es am besten angehen, wenn Sie Ihre Unternehmen an die Börse bringen wollen. Und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich Martin Steinbach. Hallo.
Hallo allerseits, freut mich.
Ja, super, dass Sie heute mit im Podcast sind als einer der ganz großen Experten zum Thema IPO. Vielleicht mal zum Start die Frage, können Sie uns mal einen kurzen Überblick geben? Head of IPO and Listing Service, was umfasst da Ihre Position genau?
Genau, es umfasst eigentlich die gesamten Phasen eines Börsengangs. Wir beraten also Unternehmen initial bei der Frage, macht überhaupt ein Börsengang Sinn? Ein Börsengang ist eine Strategieoption für viele Unternehmen. In der zweiten Phase, wenn die Sinnfrage positiv beantwortet ist, bereiten wir Unternehmen auf diesen Schritt in den Kapitalmarkt vor, denn es ist ein Wandel auf verschiedenen Ebenen und unterstützen dann auch beim Erreichen der Börsenfitness sozusagen oder im Neudeutsch IPO Readiness. Und wenn man das dann geschafft hat, an der Börse zu sein, helfen wir natürlich im Bereich Investor Relations. Das ist eine neue Funktion, die mit einem Börsengang ins Unternehmen Einzug hält und natürlich in der gesamten Finanzberichterstattung.
Das heißt, Sie sind von der Geburtsstunde der Idee bis danach, wenn es darum geht, die Investoren zu servicieren, mit dabei.
Richtig.
Wie viele Börsengänge haben Sie da schon begleitet in Ihrer Karriere?
Oh, ich bin jetzt seit 25 Jahren im IPO-Markt. Wenn man jetzt alle zählen würde, wären es mehrere hundert. Aber ich denke mal, wenn man jetzt mal nur die Zeit bei EY betrachtet, sind es über 120 Unternehmen, die wir im Bereich IPO-Readiness beraten durften.
Okay, Wahnsinn. Also sehr, sehr viel Erfahrung haben wir da heute mit dem Podcast dabei. Das freut mich ganz besonders. Jetzt kennen natürlich viele Börsengänge so aus den Medien. Da steht dann immer dabei, dass diese und jene Investmentbank dabei ist. Wie unterscheidet sich die Arbeit bei EY von diesen Investmentbanken beim Börsengang?
Ja, also grundsätzlich eine Investmentbank. Es gibt ja verschiedene Parteien beim Börsengang. Natürlich ohne Bank funktioniert es nicht. Die Kernaufgabe der Bank ist natürlich, eine Bewertung abzugeben, sich um die Vermarktung zu kümmern. Und dann natürlich wird eine Bank bezahlt für die Platzierung der Aktien und dafür bekommt sie Geld. Unsere Aufgabe ist es dagegen, komplementär mit anderen die Börsenfitness herzustellen, also die IPO Readiness, das heißt die ganzen Strukturen, also wer ist Emittent, was ist das Sitzland, was ist die Rechtsform, ist manchmal für viele ein Thema. Wie stelle ich mich um in der Finanzberichterstattung? Also das heißt, oft wird dann halt ein anderer Accounting-Standard notwendig werden, wie zum Beispiel IFRS, neben dem nationalen Accounting-Standard mit dem Börsengang ziehen auch neue Corporate Governance-Systeme ein. Das heißt, in der Regel wird das interne Kontrollsystem, das Risikomanagementsystem verbessert. Es braucht neue Infrastrukturen und Prozesse, gerade rund um Investor Relations und Finanzdisclosure, denn eins ist klar, mit einem Börsengang erhöht sich die Transparenz des Unternehmens in der Öffentlichkeit und das muss sich natürlich organisieren Richtung Investor, Richtung Analyst, Richtung Regulator und natürlich Richtung der Mitarbeiter, das heißt intern und extern.
Absolut, also das ist ein Riesenprojekt, so ein IPO klarerweise. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Entscheidungsfindung, ist so ein IPO eigentlich überhaupt was für mein eigenes Unternehmen? Gibt es da so ganz grobe Rahmenbedingungen, Zahlen, wo man sagen kann, diese Eigenschaften eines Unternehmens in Sachen größte Strategie, vielleicht auch Industrie, die müssen mal gegeben sein, damit das Unternehmen für einen Börsengang überhaupt geeignet ist?
Also ob es geeignet ist, hängt natürlich, wie Sie richtig sagen, von der Kernfrage ab, macht denn überhaupt so ein IPO Sinn? Und bei dieser Frage habe ich natürlich verschiedene Stakeholder und natürlich der wichtigste Stakeholder ist der Eigentümer oder die Eigentümer. Und da gibt es verschiedene Perspektiven. Also bin ich ein Familienunternehmen, bin ich ein mittelständisches Unternehmen, bin ich ein großer Konzern oder ein Teil eines Konzerns oder bin ich ein Start-up, ein Scale-up, ein stark wachsendes Unternehmen und jede Perspektive hat ihren Blick auf die Frage Strategieoption Börse. Bringt es dem Unternehmen was? Bringt es mir als Eigentümer etwas? Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Es muss Sinn machen. Das ist Nummer eins. Der zweite Punkt, den der Börsenkandidat mitbringen muss, ist natürlich eine gewisse Informations- und Transparenzkultur. Das heißt, ich muss bereit sein, nämlich dann im Wandel von Private to Public Unternehmensinformationen preiszugeben, teilweise dann auch unterjährig über Quartalsinformationen, Halbjahresberichte neben dem Jahresbericht. Also das ist der zweite große Bereich, diese Bereitschaft, transparent zu sein. Drittens, das ist sehr wichtig für Investoren, weil letztendlich ein Börsengang funktioniert ja nur dann, wenn ich Investoren, neue Investoren erreiche und die auch bereit sind, sozusagen die Aktie zu zeichnen beim Börsengang. Und da ist der große dritte Bereich, dass ich eine attraktive Unternehmensgeschichte, überzeugende Unternehmensgeschichte habe, zu Neudeutsch Equity Story und natürlich auch ein erfahrenes Management-Team. Am Ende des Tages vermarktet der Börsengang die C-Suite, also das Management-Team, auf Basis einer attraktiven Equity Story. Vielleicht viertens, Sie hatten nach Größe gefragt. Das ist natürlich immer wichtig, dass das auch kaufmännisch Sinn machen muss, also ein Börsengang. Und es soll ja auch danach an der Börse genug Liquidität da sein. Und da würde ich sagen, dass ein Unternehmenswert beim Börsengang von mindestens 200 Millionen Euro doch vorhanden sein sollen, damit das sich rechnet und auch für das auch ein liquider Markt dabei entsteht. Last but not the least, der fünfte Punkt, der letzte Punkt ist, der Investor investiert ja, weil er Wertsteigerung erwartet. Das heißt, das Unternehmen muss auch vom Timing her den richtigen Zeitpunkt wählen, von dem ab mit dem Geld eines Börsengangs investiert wird und daraus weitere Wertsteigerungen entweder über den Unternehmenswert oder auch über erhöhte Dividendenausschüttungen dann generiert wird. Das sind so die fünf Dinge, wo ich glaube, das Unternehmen das mitbringen soll.
Okay, also fünf spannende Punkte. Um einen nochmal rauszugreifen, Sie haben gesagt, Bewertung mindestens 200 Millionen Euro. Kann man auch irgendwie sagen, naja, ein Unternehmen braucht auch eine gewisse Umsatzgröße oder sollte vielleicht schon in der Gewinnzone sein oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Ja, das kommt darauf an, aus welcher Quelle des Börsengangs ich komme. Weil ich will mal so drei Extrembeispiele zeigen. Ein Biotech-Unternehmen ist zum Beispiel, hat mehrere Medikamente, die in verschiedenen klinischen Phasen sind. Typischerweise hat Biotech kein bis Mini-Umsatz. Also am Umsatz würde ich es dann in dem Sektor nicht festmachen, sondern eher am Portfolio der Medikamente, die derzeit in der Prüfung sind. Also insofern, da macht es wenig Sinn. Natürlich gibt es Unternehmen, die schon lange etabliert sind, die am Markt wachsen. Da ist es natürlich dann wichtig und da muss man dann schauen, bei Vergleichsunternehmen, mit welchem Multiplikator zum Beispiel der Umsatz dann zu einem Unternehmenswert führt. Das sind also eher die tradierten Unternehmen, die schon lange am Markt sind. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die stark wachsenden Unternehmen. Und da schaut man auf ganz andere Dinge als auf Ergebnis zum Beispiel, sondern da geht es eher um das Unternehmenswachstum, denn gerade bei sogenannten Disruptoren, also Unternehmen, die durch Technologie neue Märkte erschließen und auch neue Märkte schaffen, dass man möglichst schnell die Nummer 1 oder Nummer 2 am Markt ist, denn wie so oft ist kein Platz für eine Nummer 3 in diesem Technologiesektor. Und da schaut man dann halt eher auf Wachstum. Da ist dann Umsatzwachstum wichtiger als Erträge.
Alles klar, also Phase und Branche des Unternehmens natürlich ausschlaggebend.
Genau.
Am Ende
und Sektor.
Und der Sektor natürlich. Wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dass das Unternehmen sagt, ja, ich will prinzipiell ein IPO machen, dann ist ja auch die große Entscheidung, welche Börse nimmt man. Was ist ausschlaggebend für die Auswahl des Börseplatzes? Viele Unternehmen würden dann wahrscheinlich dazu tendieren, den Heimmarkt zu nehmen in Österreich, zum Beispiel die Wiener Börse. Wie schaut's da aus?
Ja, richtig. Also wir haben jetzt weltweit eine sehr große Datenbank mit über 27.000 Transaktionen. Wenn man da mal schaut, statistisch kann man sagen, 90% aller IPO-Kandidaten wählen im langfristigen Durchschnitt den Heimatmarkt als Börsenplatz. Ja, also das wäre dann für österreichische Unternehmen die Wiener Börse.
Jetzt haben Sie auch schon vorher gesagt, Timing ist natürlich ganz wichtig für den IPO. Aktuell stehen ja viele so vor der großen Frage, ist das IPO-Fenster schon offen? Wird sich es bald öffnen? Wie sieht es da aus? Oder muss man überhaupt auf das IPO-Fenster warten? geht's auch ohne? Wie ist die Frage des Timings zu beantworten?
Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn wenn man sich mal die vier Phasen betrachtet eines Börsengangs, ist es natürlich in der Transaktionsphase, in der heißen Phase, also das heißt 2-3 Wochen vor dem Börsengang, natürlich wichtig zu wissen, ist das Fenster offen oder ist es nicht offen? Und es gibt da gewisse Indikatoren, die jeder Börsenkandidat sich anschauen kann. Einmal kann man gewisse Dinge ausschließen, dass zum Beispiel es gibt Zeiten innerhalb des Jahres, wo schlichtweg Investoren nicht erreichbar sind. Das ist halt klar, jeder geht mal in den Sommerurlaub und jeder feiert Weihnachten. Das heißt also, da kann ich schon mal die letzte Hälfte des Dezembers und im Hochsommer die Zeiten kann ich schon mal ausschließen, weil schlichtweg die Investoren auch mal weg sind. Das Zweite, was ich gut planen kann, sind die sogenannten technischen Fenster. Wir haben insgesamt 5 IPO-Fenster im Jahr. Die sind gegeben durch eine Maßgabe des sogenannten Comfort Letters. Das heißt, dass im Prospekt, im Wertpapierprospekt, die letzte Finanzzahl nicht älter sein darf als 135 Tage. Das ist eine Anforderung, die kommt von Banken, wird von Banken gestellt. Und wenn man das dann halt mal ausrechnet, ja, habe ich gewisse Fenster, wo sozusagen die Accounting-Abteilung des Börsenkandidaten auch die in der Lage sein muss, die Zahlen zu liefern. Ja. Das dann wieder neben der Investorenerreichbarkeit drüberlegen muss. Also das heißt, das wird weiter dann eingegrenzt. Und dann innerhalb der verbleibenden Wochen, die es dann in dem Jahr halt gibt, muss ich halt kurzfristig auf die Volatilität achten im Kapitalmarkt. Also ich mit der Vorausschau, lassen Sie mal von 2-3 Wochen, muss ich auch dann gegebenenfalls mit der Bank mal schauen, was für Events passieren denn dort, die Volatilität erhöhen. Das ist ganz klar, je volatiler der Kapitalmarkt, desto geringer die IPO-Aktivität. Und es gibt so eine Statistik, die sagt, bei einer Volatilität im VSTOXX zum Beispiel, wenn man den Index mal nimmt, den Volatilitätsindex über 20, kann ich keinen Börsengang platzieren. Das heißt, alles unter 20 ist okay. Das zweite Kriterium, was ich mir sehr gut am Kapitalmarkt ansehen kann, ist das Bewertungsniveau. Das heißt, entweder ich schaue mir das Bewertungsniveau meiner Peer Group an. Das heißt, steigt das, sinkt das? Das ist auch ein guter Indikator. Dann auch das Bewertungsniveau des jeweiligen Länderindexes, zum Beispiel der ATX. Also ist der trending up, ist der auf einem relativ hohen Niveau, dann befördert das natürlich die IPO-Aktivität. Und dann habe ich so Dinge, die ich auch mir ansehen muss, das Thema EZB, Zinsniveau, was machen die Zinsen, steigen die, bleiben die gleich, fallen die? Das hat in der Regel einen großen Einfluss auf den Aktienmarkt. Und auch eine Sache, die ich wenig planen kann, die geopolitischen Spannungen, die wir haben, die ich natürlich auch im Auge haben muss. Und das formiert dann insgesamt das IPO-Fenster, wo wir natürlich auch als EY gerne Hilfestellung geben, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen.
Okay. Wie sieht es da aktuell aus, so im Blick auf das Restjahr 2024? IPO-Fenster, ist das schon da? Man sieht jetzt vermehrte Aktivität, unter anderem im Tech-Sektor. Andere sagen, na, ist noch nicht da. Was denken Sie?
Ja, also wir hatten einen sehr guten Start in das Jahr 2024 hinein. Wir sind einer der größten Märkte im Vergleich zu anderen Märkten weltweit, zu den USA, aber auch zu Asien. Wir sind ein Markt, der stark wächst. Europa ist ein Markt, der auch die ganz großen Börsengänge beiträgt. Ich glaube, wir haben 5 der Global Top 10 beigetragen. Insofern stehen die Zeichen gut. Ich habe natürlich keine Kristallkugel. Für den Rest des Jahres hängt sehr stark auch von der Zinsentwicklung ab. Wir warten ja alle auf Zinssenkungen. Da schaut der Markt genau hin. Das ist, glaube ich, ein großes Event, das Thema Zinsen. Das zweite große Event sind die Wahlen in den USA, wo jeder gespannt ist, den Ausgang zu erfahren und natürlich auch dann zu schauen, was sind denn die Implikationen aus der Wahl in den USA. Und ich denke, das wird die Märkte stark begleiten. Und natürlich die geopolitischen Spannungen. Da hoffen wir natürlich alle, dass das nicht weiter sich so entwickelt.
Absolut, ja. Ganz kurz zum Moment, zum Tag des IPOs selbst. Da gibt es ja den berühmten IPO-Pop, sagt man, glaube ich, wenn der Aktienkurs so in den ersten Handelsstunden nach oben schießt. Kriegt das jeder Börsengang oder sind das dann die besonders guten Börsengänge, die mit so einem Pop belohnt werden?
Ja, also genau hier, und das hatten wir ja anfangs diskutiert, ist die Bank natürlich in charge, sagen wir mal, gefordert, den fairen Preis mit dem Emittenten gemeinsam zu besprechen, aber auch zu untermauern. Ja, man geht ja da meistens mit einer Spanne in den Markt und dann Investoren entscheiden dann, wo innerhalb der Spanne dann der tatsächliche IPO-Preis sich ergibt. Und typischerweise ist ein, man nennt das Zeichnungsgewinn am ersten Tag der Standard. Da liegt so im statistischen Durchschnitt bei 10-15% und wird theoretisch damit erklärt, dass man sozusagen ja als Neuling am Kapitalmarkt einen gewissen Kaufanreiz bieten muss und die 10-15% Kaufanreiz ist sozusagen normal. Alles, was darüber liegt, ist die Perspektive für den neuen Investor natürlich erfreulich. Nehmen wir mal an, wir haben am ersten Tag 30% plus, dann freut sich natürlich der Investor. Ich sag mal, der Eigentümer, der Anteile abgegeben hat oder, sagen wir mal, verwässert wurde, für den ist es natürlich nicht so doll, weil er hat ja potenziell auch Geld auf dem Tisch liegen lassen, was er hätte bekommen können. Insofern ist das eine ganz sensible Sache, das Bewertungsniveau auszusondieren mit Investoren, mit der Bank. Aber das ist, glaube ich, eher eine Frage Richtung Bank als in unsere Richtung.
Alles klar. Jetzt gibt es auch ab und zu Verschiebungen von IPOs. Manchmal sagen Unternehmen, sie gehen bald an die Börse, dann doch nicht, weil möglicherweise auch das Fenster nicht passt. Ist das besonders tragisch oder verzeiht der Markt sowas schnell?
Ja, also wir haben ja vorhin von IPO-Readiness gesprochen oder von der Börsenfitness und dazu zählt natürlich auch, sich für den schlechten Fall vorzubereiten. Also scheint ja nicht immer die Sonne. Ja, eine gute Vorbereitung heißt, genau für diesen Fall, dass ich verschieben oder sogar absagen muss, muss ich die Kommunikation intern und extern auch schon darauf vorbereiten, sozusagen für den Fall. Insbesondere muss ich die Erwartungen managen, auch die Emotionen managen, denn mit so einem Börsengang wird ja auch sehr, sehr positiv. So, jetzt kommt es nicht und wie gehe ich damit als Vorstand um? Das zu meinen Stakeholdern, Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten auch zu kommunizieren. Also das ist wichtig, dass man das mitplant und nicht dann böse überrascht wird und erst dann anfängt, wenn man sozusagen in die Situation kommt, zu verschieben oder abzusagen. Der zweite große Punkt ist natürlich, wenn ich verschiebe, heißt es ja immer, okay, auf wann verschiebe ich es? Ja. In 3 Wochen versuchen wir es nochmal neu, ja, oder in 2 Monaten oder am Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Und da ist es ganz wichtig, dass man das Wertpapierprospekt aktualisiert, die Due Diligence aktualisiert und natürlich die Banken, die ja mit den Prospekt unterschreiben, auch mit bei der Stange hält. Ja, denn irgendwann veraltet das Ganze und der Prozess des Prospektserstellens oder sagen wir mal Updatens und des Updatens einer Due Diligence beginnt von Neuem. Also das ist der zweite große Bereich, den ich im Blick haben muss, weil es natürlich auch Kosten verursacht, wenn das nochmal neu gestartet wird. Und drittens, und das ist auch überlebenswichtig, ja, für das Unternehmen. Ich brauche natürlich für die Finanzierung, so ein Börsengang hat ja meistens eine Motivation. Also entweder ich gebe Anteile ab, die schon bestehen, oder ich generiere neue Anteile über eine Kapitalerhöhung, wo ich dann neue Mittel reinbekomme. Wenn ich jetzt angewiesen bin auf die Finanzierung aus einem Börsengang, der Börsengang nicht kommt, muss ich mir natürlich vorher Gedanken machen über einen Plan B. Also welche nehme ich zum Beispiel erstmal eine Anleihe auf oder ich verlängere eine Kreditfazilität oder ich sage, naja, dann verkaufe ich dann halt an ein Private Equity Unternehmen oder ich verkaufe an einen Mitbewerber. Ja, das könnte natürlich auch ein Plan B sein auf der Eigenkapitalseite. Insofern, der Plan B ist Advice Nummer 3. Neben den anderen Dingen.
Wenn wir schon über den Plan B sprechen, dann sind wir, glaube ich, auch beim großen Thema Risikomanagement. Gibt es also grundsätzliche Strategien, die Sie den Unternehmen empfehlen, um Risiken rund um den IPO zu minimieren?
Ja, also da gibt es eine ganze Latte von Dingen. Sie brauchen natürlich um sich herum das richtige Team an externen Parteien. Das heißt, die richtige Auswahl der Bank, der Leadbank und der weiteren Banken im Konsortium. Das ist ein Faktor. Auch die richtige Incentivierung der Bank, dann auch die richtigen Investoren anzusprechen, dafür richtig belohnt zu werden. Das zweite Thema ist natürlich die gute Vorbereitung. Wenn ich natürlich meine Hausaufgaben nicht mache, ist das Risiko deutlich höher, dass ich den Börsengang verschieben oder absagen muss, weil ich schlichtweg gewisse Dinge nicht vorrätig habe, mich nicht vorbereitet habe. Dann ist natürlich auch ein großer Punkt, dass man vorher Feedback einholt bei Investoren. Man nennt das dann Pre-Pre-Marketing. Also das heißt, man stellt sich schon mal bei Investoren vor, hört, wie die Equity-Story ankommt, testet auch schon vorher vielleicht mal so einen Unternehmenswert aus, holt Feedback ein und sozusagen verfeinert immer mehr mit dem Feedback der Investoren, was weiß ich, 1,5 Jahre vor dem Börsengang, kommt das gut an. Und wenn das gut ankommt und man das immer verbessert, dann ist das Risiko, dass man eine Absage bekommt vom Investor beim Börsengang natürlich deutlich geringer, weil er A, die Firma schon kennt und B, schon mal eine Unternehmenswertindikation abgegeben hat. Insofern kann ich auch das Risiko minimieren. Also drei Dinge, richtige Parteien, insbesondere Bank. Zweitens, gute Vorbereitung, IPO-Readiness. Drittens, Feedback von Investoren einholen.
Ja, wenn es dann passiert ist, kurz über den IPO-Pop und was darum passieren kann, haben wir schon gesprochen. Ab wann würden Sie sagen, ist ein IPO als Erfolg zu zählen? Wann darf wirklich gejubelt werden? Prinzipiell, wir kennen ja die Bilder von Konfetti-Regen und Co. ganz zu Beginn. Aber wann würden Sie sagen, wann ist ein IPO dann auch wirklich ein Erfolg gewesen?
Ja, also ich sag mal, auch da muss man die Perspektiven nochmal einnehmen, die verschiedenen. Also einmal, ein Erfolg ist es dann für das Unternehmen und für den Aufsichtsrat, wenn man an der Börse angekommen ist. Man hat es geschafft. Na, es gab keinen geopolitischen Schock dazwischen, wo man es absagen musste. Na, also man hat es geschafft, weil man angekommen ist, man steht auf dem Parkett, läutet die Glocke. Man hat es geschafft, Geld ist in der Kasse eingegangen, wir können investieren. So, für die neuen Investoren ist es natürlich ein Erfolg, erstmal kurzfristig, wenn man einen Zeichnungsgewinn hat, ja, das kann man mal so schnell mitnehmen, aber man investiert ja nicht, um am ersten Tag wieder zu desinvestieren. Das heißt, man muss dem Unternehmen auch fairerweise, sagen wir mal, 12 Monate geben, um zu schauen, ist das, was der Vorstand versprochen hat zum Börsengang, was er mit dem Geld des Börsengangs macht. Hat er den Meilenstein, die Meilensteine, die er sozusagen gesetzt hat, auch nach 12 Monaten erreicht? Das heißt, ich würde sagen, wir schauen 12 Monate dann zurück und sagen, hat der Vorstand geliefert und hat der Vorstand mit dem, was er geliefert hat, den Unternehmenswert gesteigert? Wenn ja, dann ist es ein Erfolg. Das heißt, man sollte den Erfolg eines Börsengangs nicht nur am ersten Tag, vom ersten Tag abhängig machen. Weil quasi mit dem Börsengang beginnt ja erst die Reise und sie endet nicht.
Mhm, absolut, ja. Was sich wahrscheinlich die wenigsten wünschen würden, ist, dass man so ein Meme-Stock wird. Das passiert in manchen Unternehmen mehr oder weniger zufällig. Kann man das auch vermeiden oder ist man halt auch dem ausgeliefert, was die Anlegerinnen da draußen halt so machen?
Ja, also eins ist ganz wichtig, man braucht auch eine gewisse dicke Haut. Man ist ja Teil des Marktes, der geht mal hoch, geht mal runter. Man darf das dann nicht persönlich nehmen, weil durchaus kann ja die Firma die Meilensteine erreichen, kann gut performen, aber man ist Teil des Marktes, eines internationalen Marktes, wenn nicht sogar des weltweiten Marktes. Und der geht nach oben und mal nach unten. Damit ich nicht aus dem Blickfeld des Investors verschwinde, ist es natürlich wichtig, aktive Investor Relations zu machen, für Newsflow zu sorgen, natürlich meine Versprechungen auch und die Erwartungen, die ich gesetzt habe, zu erfüllen. Das ist quasi das Einmaleins am Kapitalmarkt. Dann steigt nämlich der Unternehmenswert relativ zur Peer Group, weil ich muss ja immer relativ sehen. Und Investoren sind glücklich, wenn ich auch für einen liquiden Markt sorge, indem ich halt auch immer wieder den Investor besuche, auf Investorenkonferenzen mein Unternehmen vorstelle. Also das zählt wirklich zum Einmaleins eines Börsengangs. Und dann sollte man weiterhin auf dem Radarschirm von Investoren
bleiben.
Okay. Welche Bereiche betrifft das? Ich denke jetzt sofort natürlich an ESG-Kriterien und so weiter, die natürlich im Zuge von Green Deal und Co. immer wichtig werden. Das spielt dann auch in IPO und so weiter rein, oder?
Ja, das ist eine der großen Regulierungen, die zusätzlich kam und natürlich viele Unternehmen auch vor große Herausforderungen setzt.
Alles klar. Vielleicht noch zum Abschluss noch den Ausblick auf die Trends am IPO-Markt. Gibt es bestimmte Branchen, Regionen, die in nächster Zeit aus Ihrer Sicht besonders spannend werden könnten?
Also erstmal grundsätzlich kann jedes Unternehmen an die Börse gehen. Es muss halt nur die Kriterien erfüllen. Das heißt auch, sagen wir mal, nicht stark wachsende Unternehmen können an die Börse gehen. Die müssen dann halt eher eine Dividende dann zahlen. Es können aber auch stark wachsende Unternehmen an die Börse gehen. Die müssen eher durch Unternehmenswertwachstum glänzen. Insofern sind alle Sektoren sehr willkommen an der Börse. Es gibt natürlich gewisse Sektoren, die Investor-Starlings sind. Ja, das ist der Technologiesektor. Ganz klar. Warum? Weil natürlich Technologie Disruption bedeutet Unternehmenswertsteigerung und das lieben natürlich Investoren. Natürlich lieben Investoren auch Dividendentitel. Ja, wir haben ja jetzt gerade die Dividendensaison, sind gerade vielleicht noch drin oder haben sie hinter uns. Das heißt, es gibt auch die Dividendenjäger. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das jetzt ganz regulär wächst, jetzt also kein stark wachsendes Unternehmen ist, aber trotzdem ein Cashflow, also im Sinne von Auszahlung an den Investor bietet. Das sind natürlich auch Unternehmen, die im Mix des Investors willkommen sind. Aber eins ist klar, heute, Sie hatten es ja schon genannt, das Thema ESG ist sehr wichtig. Das ist ein ganz klarer Trend. Ich brauche eine ganz klare ESG-Kommunikation oder regulatorisch den Sustainability Report, weil Investoren auch in der Verpflichtung stehen, die Gelder, die sie verwalten, natürlich nachhaltig anzulegen. Und deswegen ist ESG ein klarer Trend, den ich hier nochmal herausstellen möchte.
Absolut. Ja, super. Also viele, viele tolle Einblicke in alles, was so einem IPO davor, währenddessen und danach betrifft. Ich selber habe jetzt auch nochmal bisschen mehr Bock bekommen, vielleicht auch selber mal bei so etwas dabei zu sein. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Herr Steinbach, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Gerne. Vielen Dank.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.